Dirke und Huben, der Führungspodcast.
Wonach sollte ich mein Leben ausrichten? Wer bin ich eigentlich und was ist meine Natur?
Wir leben ja eigentlich in einer Gesellschaft, die uns dazu ermuntert, nur darüber nachzudenken, wie wir performen, die aber viele von uns ratlos zurücklässt mit der Frage, wie kann ich eigentlich mein inneres Selbst entwickeln?
Wir sind nicht nur derjenige, der leistet, wir sind viel mehr.
Vielleicht hilft es eben in diesen besonders schwierigen Zeiten, mehr Haltung zu beweisen, als noch mehr Leistung zu bringen.
Also mit welcher Haltung gehen wir in dieses Jahr? Was ist uns eigentlich wichtig? Und wo finden wir Orientierung?
Der Führungspodcast mit Anke Huben und Kai Dierke.
Natürlich freuen wir uns wieder sehr, dass Sie dabei sind, wenn es darum geht, Führung mit etwas anderen Augen zu sehen.
Ach ja, und wir haben uns lange nicht gehört. Mein Gott, es sind Wochen her, weil wir waren ja in Nairobi, das haben Sie, glaube ich, noch mitbekommen, bei unserer Leadership Academy. Und dann musste ich einfach kurz unters Messer. Insofern haben wir uns vor dem Jahreswechsel gar nicht mehr gehört.
Aber auch ein bisschen ausgespannt, oder? So zwischen den Jahren.
Ja, mit frischer Kraft. Genau. Gehen wir jetzt in das neue Jahr. Und wir hoffen, Sie hatten eine gute Zeit. Dass Sie viel Zeit für sich und die Familie und Freunde hatten. Mal ein bisschen rausgekommen sind aus dem Hamsterrad.
Apropos Hamsterrad, wir sind jetzt ja auch mal ein bisschen aus dem Hamsterrad rausgekommen und deswegen gab es ja auch diese Pause mit unserem Podcast. Aber jetzt freuen wir uns wirklich wieder auf ein frisches neues Jahr mit vielen neuen Ideen, die wir mit dem Podcast mit Ihnen teilen wollen.
Also dieser Podcast ist sehr speziell, weil wir haben uns einfach von einer Idee inspirieren lassen und auf diese Ideenreise möchten wir Sie sehr gerne mal mitnehmen. Die Kernfrage ist, wie gehen Sie eigentlich in das neue Jahr? Also wenn wir so auf uns gucken, unsere Freunde, Klienten und Bekannte, ja, dann ist das so mit ein bisschen gemischten Gefühlen.
Also, so ein bisschen gedimmt, würde ich sagen, oder?
Ja, gedimmt, ne? Finde ich auch. Alles, was um uns herum passiert, jetzt im Business-Bereich, also AI, unabsehbare Folgen für Geschäfts- und Erfolgsmodelle, der ständige Dauerstress im Alltag. Allein das waren schon ziemlich viele Herausforderungen und das ist ja für dieses Jahr noch gar nicht absehbar, was das bedeutet, ne?
Nein, also ich denke auch, dieses Jahr ist wohl wieder ein Jahr für die Tapferen unter uns.
Ja, ist gut.
Muss man wahrscheinlich einfach so sagen, denn ich meine, wenn man sich umschaut, eigentlich fühlt sich jeder irgendwie überlastet und das ist irgendwie nicht so diese übliche Meckerei oder sowas, ne? Sondern es ist wirklich irgendwie viel substanzieller, also irgendwie... Wenn man so rumhört, hat man wirklich das Gefühl, der Alltag scheint einem einfach über den Kopf zu wachsen. Also vielen. Es ist irgendwie so ein ganz breit geteiltes Gefühl, irgendwie nicht mehr mitzukommen, irgendwie auch den Überblick zu verlieren und auch so keine Ruhe irgendwie zu finden. Mhm. Es ist irgendwie alles zu viel und irgendwie alles zugleich und man ist ja dann auch noch zusätzlich gefangen in diesem Spannungsverhältnis zwischen den Erwartungen von Dritten, die so an einen herangetragen werden und auf der anderen Seite eben diesen ja vermeintlich grenzenlosen Möglichkeiten, die man hat. Ja, und in diesem Spannungsverhältnis zwischen vermeintlich riesigen Möglichkeiten und den Erwartungen von anderen, da fühlt man sich immer irgendwie zerquetscht.
Ne?
Also das irgendwie so sieht man ja immer auch bei Umfragen, dass auch vielen Bürgern in Deutschland das genauso geht.
Und dann kommt natürlich jetzt noch der dicke Brocken dieser Ballung von Krisen dazu. Also das ist ja kaum noch zu verarbeiten. Der Ukraine-Krieg, der Krieg in Gaza, Terrorakt der Hamas und die unerbittliche Reaktion und dramatische Reaktion Israels. Ja, und dann steht uns vielleicht sogar die Wiederwahl Trumps bevor.
Das ist fast eine reale Möglichkeit, kann man kaum glauben.
Ja, und die Hälfte der Menschheit wählt dieses Jahr, ne?
Ja, die Hälfte der Menschheit wählt, aber viele Leute sprechen ja von Recession Democracy, also von dem Phänomen, dass zwar viel gewählt wird, aber die Gefahr sehr, sehr groß ist, dass eigentlich illiberale Populisten an die Macht kommen.
Und das ist jetzt sozusagen das, was man so am Horizont leuchten oder Wetterleuchten sieht. Und man weiß ja nicht, was noch kommt. Ne? Also mit den Houthi-Rebellen, Iran und so weiter. Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken.
Nee, und ich meine, es ist wirklich auch eine tiefgreifende Verunsicherung, die ja auch ja die obersten, höchsten Führungskräfte irgendwie ergreift. Ich habe jetzt gerade im Handelsblatt einen Artikel gelesen über die Eröffnung des World Economic Forums.
In Davos.
In Davos, genau. Das ist ja normalerweise immer so das Hochamt der Manager-Elite, die einfach mal die Welt erklärt. Und das Handelsblatt, das ist ja nun wirklich eine Zeitung, die jetzt nicht für, ich sage mal, Pessimismus steht, aber die haben eben auch getitelt, die Davos-Ära vergeht. Ja, und darunter geschrieben, Manager sind getrieben in der Geopolitik. Die Weltwirtschaft steht unter Stress und globale Risiken bestimmen die Agenda der CEOs. Die Firmenlenker wirken machtlos. Also es ist wirklich so eine Ablösung. Früher sagte man immer, it's the economy, stupid. Ja, also natürlich geht alles um die Wirtschaft. Jetzt ist es mehr, it's geopolitics, stupid. Also das ist wirklich die Rückkehr der harten Geopolitik und darauf ist eigentlich keiner vorbereitet.
Nee, dazu haben wir zu lange in diesem Gleichgewicht, ne, der großen Mächte gelebt. Das ist tatsächlich etwas, womit man sich ganz schwer zurechtfinden kann, finde
ja,
ich.
Ja, absolut.
Diese Eisschollen, die sich voneinander wegtreiben. Also ist schwer vorherzusehen, auch wenn es viele versuchen, aber ein klares Bild hat da keiner. Auch in Deutschland, ne? Das sieht man ja. Ich meine, ja, wir sehen die ganzen ständigen Nachrichten, lahmende Wirtschaft, die zurückfällt, die Regierung, die ja fast orientierungslos und sprachlos erscheint, mit so viel Krisen konfrontiert, der furchtbare drohende Vormarsch der AfD. Also da willst du gar nicht drüber nachdenken, ne?
Nee,
was
eigentlich
das
nicht
alles bedeuten kann. Also es ist eine Fülle von schlechten Nachrichten, ganz klar.
Man kann ja schon, wenn man auf 2023 zurückblickt, sagen, wir haben eigentlich ein Katastrophenjahr hinter uns. Und möglicherweise mit 2024 haben wir auch eins vor uns. Und da ist ja das Vorrunden aus der deutschen Elf in der Fußball-EM im eigenen Land noch gar nicht einkalkuliert.
Das kommen wird. Oh
Damit
Gott.
Müssen wir uns wahrscheinlich auch abfinden. Aber dann machen wir doch mal ein Special für Julian Nagelsmann.
Ja, auf jeden Fall. Das Special kommt. Das wird
Coach
im Juni
Coach.
Ist das
genau.
Vorgesehen. Das ist wahr, ja. Also es ist ganz klar, auch wenn wir immer so positiv rüberkommen, aber das Jahr stellt einen schon vor große Herausforderungen. Und das ist ja grundsätzlich für uns Menschen durchaus ein Problem, ne? Also ich meine, so eine Fülle von Veränderungen zu verarbeiten, ist ja schon an sich ziemlich knackig. Aber dazu kommt ja noch, da haben wir schon öfters drüber gesprochen, dass wir diesen ja fast anstrengenden Negativ-Bias, diese Negativ-Verzerrung haben. Also die ja einerseits gut ist, aber in diesen Zeiten auch schon ziemlich fordernd. Also sie ist gut, weil Sie erinnern sich, unser Gehirn ist aus Urzeiten ja quasi darauf geeicht, auf Gefahren und Risiken aufmerksam zu machen und ziemlich schnell Alarm zu schlagen. Und in der Fülle von Informationen sucht es sich dann unbewusst und ganz automatisch tatsächlich negative Informationen heraus, um uns zu schützen, was ja gut ist. Aber ja, wenn es so viele negative Nachrichten
sind. Ja, ich meine, also wir sind ja alle die Nachkommen von Ängstlichen, weil die Unängstlichen gefressen wurden. Und insofern ist dieses Motto dieser Amygdala, dieses Überlebensorgans, völlig richtig zu sagen, better safe than sorry. Also lieber auf der sicheren Seite. Ich meine, in den Zeiten von Mammuts und als wir noch durch die Steppe zogen und als es um die direkten Gefahren um Leib und Leben ging, da war das ja auch überlebenswichtig und gut. Also es war ja wirklich ein sehr, sehr guter evolutorischer Mechanismus. Auch darum, weil eben unser Gehirn ja Negatives schneller verarbeitet als Positives, ja, weil es eben ums Überleben ging. Also negative Informationen haben Priorität und positive Informationen werden sozusagen wegpriorisiert. Und damit kommt man eben genau in diese Negativverzerrung, von der du eben gesprochen hast. Und das Problem ist eben, in dieser sehr ja turbulenten Welt, in der wir heute leben, ist dieser Mechanismus eben immer noch am Werk. Und wir leben eigentlich in einem permanenten Angstpuls, weil es eben genau immer so wahrgenommen wird, als würden wir permanent Risiken ausgesetzt sein.
Ja, also dieses Urgehirn führt ja im Grunde dazu, dass der allergrößte Teil der Sinneseindrücke quasi unbewusst verarbeitet wird. Also wir sind tatsächlich eher gefühlsgesteuert als vernunftgesteuert. Und ich muss jetzt wieder meinen Lieblingssatz sagen, von Antonio Damasio. We are not thinking machines, but feeling machines that think. Und das wird wirklich sehr deutlich hier. Dieses schnelle Reagieren auf die negativen Nachrichten, die...
Ich liebe diesen Satz.
Die uns überfordern und durch diese schnelle Verarbeitung, durch die wir uns gestresst fühlen. Und gleichzeitig sind wir auch selbst schuld dran. Ne? Wir ziehen uns ja aus dieser Negativverzerrung selten genug raus. Das ist wie so ein Autopilot. Also wir müssten uns eigentlich selbst das immer mal wieder bewusst machen, dass wir in dieser kleinen Falle stecken, dieser Negativverzerrung.
wir haben es ja selber auch zwischen den Jahren gesehen und sehen es eigentlich immer, wir saugen ja auch negative Nachrichten auf. Nicht, weil wir uns daran berauschen, sondern weil einfach unser Gehirn so funktioniert. Ja, und deswegen sind ja auch die Medien so aufgestellt, wie sie aufgestellt sind, weil sie eben natürlich die Aufmerksamkeit haben wollen und mit Negativberichterstattung mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Mhm. Oder vielleicht kann man es ihnen auch vorwerfen. Aber auf alle Fälle ist es eben so, dass unser Gehirn einfach so funktioniert. In diesem Kampf um Aufmerksamkeit ist Bad News Good News. Ja, und das führt natürlich dann schon dazu, wenn man das zu viel macht und zu viel konsumiert, dass man irgendwie so ein bisschen auf dem Weg ist, verrückt zu werden an der Welt.
Ist so. Ich finde, wir kämpfen so ein bisschen innerlich immer damit, dieses starke positive Denken zu kultivieren. Ne? Und so mit so einem, gerade jetzt am Jahresanfang, mit einem Juhu, ne? So, ja, so einem Juhu-Gefühl, ja. So Hurra, ein neues Jahr.
Ja, sich so im Silvesterabend in die Arme fallen und ja, irgendwie genau. Luftschlangen in die Luft genau. werfen.
Mit diesem Juhu-Gefühl ins neue Jahr zu gehen, das hatten wir früher mal, aber das ist schon letztes Jahr, ist uns das schon so ein bisschen auf der Zunge liegen geblieben und dieses Jahr auch.
Ja.
Interessanterweise, mit vielen engen Freunden geht das tatsächlich auch so. Also die gehen so ein bisschen mit diesem mulmigen Gefühl ins Jahr und so ein bisschen so... Weiß ich auch nicht.
Ja, so ein bisschen bedeckt, ne? So ein, genau. Interessant ist es dann ja, wenn man dann mal sozusagen aus dem eigenen Umkreis weggeht und dann auf die sozialen Medien guckt. Also insbesondere ja auf LinkedIn. Ne? Also es ist ja wirklich, was in LinkedIn tritt das neue Jahr dann ja auch immer eine Lawine von Neujahrsnachrichten los. Was man da so an, ich sag mal, brachial positiven Neujahrsnachrichten irgendwie sah und alles toll und wunderbar und even better and great performance und was weiß ich. Ja, wie so eine Filterblase mit positivem Hyperaktivismus irgendwie, fand ich.
Ja, also ich frage mich dann immer, wo leben Sie eigentlich?
Ja, aber, genau. Welchen Film schauen Sie sich eigentlich ja, gerade an?
In welcher Blase befinden Sie sich gerade? Ja. Aber ich habe so zwei Beispiele, also die muss ich jetzt mal kurz teilen, weil das war sozusagen der Hiccup und das war auch der Start dieses Podcasts, dass wir nochmal gesagt haben, wir müssen nochmal anders drüber nachdenken. Das geht so nicht. Das eine war ein DAX-Vorstand, den wir recht gut kennen, der dann tatsächlich einen Post gesetzt hat mit, also 2023 war ein wunderbares, a beautiful year and 2024 will be even more fantastic. Und ich so, ja. Okay, ja. Sind wir jetzt in einer Unternehmensblase oder guckt man auch mal über den Rand hinaus?
Ja, ist man eigentlich gar nicht in der Welt.
Und das zweite war so ein Ding, also es gibt auch sehr reflektive Posts, muss man dazu sagen, aber die Mehrheit ist es zumindest in meinem Feed nicht. Das zweite war ein Manager, der sagte, also meine Ziele sind XYZ und dann listete er 10 Ziele auf und jetzt halte ich fest, für Quartal 1 2024
ja, ja,
und
ja.
fragte dann so, und was sind denn eure Ziele so für das Quartal 1 2024, wo ich sage, oh Mann, geht's noch?
Ja, das ist einfach so eine völlig unangebrachte Hurra-Haltung. Da muss man sich wirklich fragen, leben die eigentlich, die Leute, die sowas posten, in einer anderen Welt? Ja? Mhm. Ist das eigentlich irgendwie eine hilfreiche Art, in der Welt zu sein? Ich meine, du kannst dich ja auch nicht einfach disconnecten von allem. Ich meine, klar, wir wissen alle, LinkedIn ist irgendwie so eine Art digitale Kathedrale der Selbstinszenierung. Ja, das ist so. Aber nichtsdestotrotz finde ich, das ist einfach auf gut Deutsch too much.
Ja, diese Hurra-Positionierung irritiert uns wirklich. Mhm. Und wir fühlen uns manchmal so ein bisschen, haben wir darüber gesprochen, so fremd in dieser Welt der Selbstdarstellung, wo es nur so kleine Inseln der ehrlichen Selbstreflexion mal gibt. Ne? Und deswegen fragen wir uns heute mal etwas grundsätzlichere Fragen. Wie begegnen wir diesem Jahr, diesem Strudel, dem wir uns kaum entziehen können? Wir schwimmen ja mit in dieser Welt, aber wo finden wir eigentlich unsere Mitte? Also mit welcher Haltung gehen wir in dieses Jahr? Oder anders formuliert, was ist uns eigentlich wichtig und wo finden wir Orientierung?
Das sind ja wirklich Fragen, die uns auch innerlich umtreiben. Und deswegen machen wir es uns auch nicht einfach. Wir könnten jetzt natürlich irgendwie mit den 3 Tricks oder den 3 Tipps irgendwie darauf antworten. Also so technische Tools oder einfach so Methoden wie Meditation oder positiv denken oder sonst irgendwas. Das ist auch alles nicht falsch, aber mal ehrlich, ich meine, wir können ja auch die Realität nicht einfach wegmeditieren. Ne? Wäre schön, ist aber nicht möglich. Und deswegen haben wir uns ja auch überlegt, dass wir jetzt am Jahresanfang ein bisschen anders vorgehen und mal ein bisschen grundsätzlicher nachdenken. Auch für unsere Hörer den Blick so ein bisschen öffnen, was eigentlich wirklich da passiert.
Und wir wollen so einen neuen Blick wagen. Natürlich, Sie kennen das. Ja. In drei Schritten.
Trommelwirbel,
genau. Also natürlich in drei Schritten. Erstmal so einen neuen Blick wagen. Einfach so einen neuen Verklärung oder einen anderen Erklärungsversuch anbieten. Ein Gedanke, der uns tatsächlich wirklich inspiriert hat in den Tagen zwischen den Jahren. Und vielleicht ist er ja auch für Sie inspirierend. Uns hilft das immer, so einen Schritt zurückzugehen und zu versuchen, die Situation ein bisschen besser zu verstehen, als gleich in den Aktionsmodus zu rutschen. Also, erstmal der Erklärungsversuch, dann die Frage, warum ist das eigentlich so? Woher kommt denn das? Was ist die Ursache? Und dann drittens natürlich so vorsichtige Versuche, was können wir eigentlich tun? Ganz grundsätzlich. Darum geht's heute. Los geht's. Ja, der erste Schritt. Wir möchten gerne mehr verstehen und einen anderen Blick wagen. Und wir haben das schon eben gesagt, was wir bei vielen Klienten und auch bei uns selbst und bei Freunden erleben, ist eine Situation dauernder Anspannung. Es grenzt schon fast an ein Gefühl der Überforderung. Es hat nichts mit Burnout zu tun, sondern einfach dieses Gefühl, sich nicht mehr zurechtzufinden. Vielleicht kann man es so am besten ausdrücken. Vielleicht geht Ihnen das ja auch so.
Ich erlebe das irgendwie so, das ist, als wenn sich so eine Schere öffnet, weißt du, so, also diese Schere zwischen dieser Welt da draußen, die irgendwie immer unvorhersehbarer, bedrohlicher und eigentlich ja fast unführbar erscheint. Und auf der anderen Seite ist eben dieser eigene Anspruch, in dieser Welt wirksam zu sein, also zu führen, Leistung zu bringen und zu performen. Das ist ja sozusagen das Schlüsselwort unserer Zeit. Und diese Schere, und diese Schere geht halt immer weiter auseinander.
Das ist eigentlich die Signatur unserer Zeit, ne? Sozusagen, dass wir in einem Zeitalter der Performance leben. Also es geht eigentlich darum, dass ich Leistung erbringe und meine Leistung nicht nur erbringe, sondern für andere sichtbar mache. Darum geht es auch eigentlich die ganze Zeit. Also meine Performance ist die Währung meines Erfolgs. Das ist so, seit zumindest ich, ja. Seit zumindest ich denken kann.
Und du kannst ja schon eine ganze Zeit mehr denken. Ja, aber ich meine, gerade wir sind ja auch nun wirklich, man könnte fast sagen, Gefangene dieses Zeitalters. Also wir können uns ja eigentlich, wie du sagst, gar nichts anderes vorstellen als diesen Leistungsgedanken. Und natürlich sind wir als Babyboomer die idealtypische Verkörperung dessen. Ja, also vielleicht sind wir sogar ja fast die Extremisten dieser Leistungskultur.
Ja, das glaube ich schon. Das ist schon nochmal extrem geworden in dieser Babyboomer-Zeit. Und wir kennen ja alle diesen dollen Spruch, when the going gets tough, the tough get going.
Ja, immer gern genommen.
Immer gern genommen. Und ich sehe mich, aber ich sehe auch viele unserer Klienten, die genau diesem Credo folgen. Aber wenn wir jetzt so mitten in dieser Zeit der Polykrisen sind, könnten wir uns vielleicht mal fragen, ob wir gegen diese Zeit eigentlich noch wirksam, ich nenne das mal, anleisten können. Reicht da dieser Leistungsanspruch?
Man muss ja wirklich ehrlich fragen, machen wir uns damit nicht am Ende was vor?
Ja, also nur nach dem Motto, du musst nur mehr tun, dann kriegst du das.
Genau, auch hin. Viel hilft viel. Das ist ja das, was du eben mit dem Anleisten meintest, ne? Dagegen anleisten. Und man muss sich vielleicht wirklich die Frage stellen, ist das nicht eigentlich so dieses berühmte Pfeifen im dunklen Wald? Ja, also sich selber Mut machen.
Also ich meine, das ist wirklich die Frage. Man spekuliert ja so ein bisschen, ne? Oder fantasiert oder hypothetisiert, nenne ich das jetzt mal, angesichts dieser Selbstdarstellung oder dieser hyperpositiven Selbstdarstellung, die wir eben so skizziert haben in den sozialen Medien, die im Grunde die Krisen und die Kriege und die riesigen Herausforderungen quasi so weglächeln. Ne?
Ja, genau.
Und eigentlich könnte man das auch anders sehen. Man könnte auch sagen, es ist wie fast wie so eine Übersprungsreaktion dieses High-Performing Self. So eine psychologische Übersprungsreaktion entsteht ja dann, wenn wir so eine diffuse Angst haben, der wir nicht Herr werden können. Also so, wir wissen, da ist was, aber jetzt bin ich mal ganz positiv.
Das ist eben nicht nur hypothetisieren, wie du so schön gesagt hast, sondern das ist ja auch diagnostizieren, würde ich vielleicht mal sagen. Denn diese Übersprungsreaktion ist ja eigentlich so ein ganz interessantes Ding. Da sind nämlich eigentlich zwei klassische Angstmechanismen, Fight und Flight, also kämpfen und flüchten, und die geraten in Widerstreit. Ja, also wir wissen nicht, was wir tun wollen oder tun können in der Situation. Und der Konflikt zwischen diesen beiden Mechanismen, Fight and Flight, ist nicht auflösbar. Also die blockieren sich praktisch gegenseitig. Und dann in dieser Situation der Blockade, dann kommt es eben zu dieser Übersprungshandlung. Und das heißt, man sucht eigentlich eine emotionale Entlastung aus diesem Dilemma durch eine eigentlich sinnlose Handlung.
Ja? Ja, ja. Ich meine, vielleicht überinterpretieren wir das. Das kann schon sein, aber ich sag mal, wir senden ja, also jeder von uns sendet ja Signale mit dem, was er tut. Und Signale in sozialen Medien sind ja nun auch nicht mehr wegzudiskutieren.
Nee.
Ich glaube schon, dass diese dargestellte Pseudo-Euphorie hilft, das eigene Selbst so ein bisschen zu entlasten, ne? Das ausschließlich auf Performance getrimmt ist und unterschwellig so ein bisschen von der Angst getrieben ist, dass Erfolg vielleicht doch nicht mehr so sicher ist. Ist das eine gute Haltung? Denn die Pseudo-Euphorie läuft ja gegen die Realität an. Sie schafft vielleicht eine emotionale Entlastung, aber Enttäuschung ist sicherlich vorprogrammiert. Also außer man betrügt sich selbst.
Ja, genau. Und es ist eigentlich so ein klassisches Beispiel einer Flucht nach vorn. Ja, also es ist im Grunde so eine Art vergeblicher Versuch, mit immer mehr Performance und Overperformance diesem Risiko des Scheiterns zu entkommen. Oder dem zu begegnen. Selbst dann, wenn eigentlich Erfolg oder Misserfolg gar nicht so wirklich in unserer Hand liegen.
Kommen wir wieder zu der Frage zurück. Wie können wir also eine alternative Haltung entwickeln, die uns hilft, in diesen extrem fordernden und krisengeschüttelten Zeiten zu bestehen? Und dazu müssen wir verstehen, dass wir mehr sind als das Performing Self. Wir sind nicht nur derjenige, der leistet. Wir sind viel mehr. Und das ist das Beruhigende.
Was wir verstehen sollten oder können, ist, dass wir eben, wie du sagst, nicht nur Leistung sind, sondern auch Haltung. Mhm. Ja, und vielleicht hilft es eben in diesen besonders schwierigen Zeiten mehr, Haltung zu beweisen, als noch mehr Leistung zu bringen.
Und wir haben uns inspirieren lassen von dem US-amerikanischen Autor David Brooks. Der hat vor vielen Jahren ein wirklich großartiges Buch geschrieben. Das heißt Charakter, die Kunst, Haltung zu zeigen. Und dieses Buch handelt von den zwei gegensätzlichen Seiten der menschlichen Natur. Und Brooks nennt sie ganz einfach, in Anlehnung an einen Rabbi, Adam 1. Und Adam 2. Sie kennen das noch von Daniel Kahnemann, System 1 und 2. Ne?
Ja,
sozusagen,
genau.
Wenn man nichts weiß, dann macht man es einfach.
Ja, genau.
Genau. Und das ist hier tatsächlich auch einfach gemeint. Und ja, wir bleiben mal beim Adam, auch wenn wir bestimmt böse Zuschriften kriegen, wie, das kann doch auch Eva 1 und Eva 2 sein.
Ja, genau.
Ich bin da total agnostisch.
Gender-agnostisch.
Ich will beim Adam bleiben.
Sehr gut.
Und ich finde das gut, wir machen das mal so, du bist der Adam 1 mhm. und ich bin der Adam 2.
Mhm. Okay.
Mach doch mal.
Also ich als Adam 1, ich bin im Grunde die karriereorientierte, ehrgeizige, leistungs- und performanceorientierte Seite der menschlichen Natur. Ich bin so der äußere Adam, also der Adam, den wir in unserem Lebenslauf ins Fenster stellen oder auf unserem LinkedIn-Profil veröffentlichen. Der Schaffer, der Aufbauer, ich will herstellen und nach vorne streben. Also ich strebe nach Leistung, sozialem Aufstieg und ich will mich vor allen Dingen im Wettbewerb gegen andere durchsetzen.
Ja, da klingeln doch alle Glocken.
Das ist ja fast eine Selbstbeschreibung.
Ja, aber jetzt kommt Adam 2. Ha, und ich bin der innere Adam. Ich strebe nach innerer Gelassenheit, einem ruhigen, klaren Bewusstsein von Recht und Unrecht, um Gutes zu tun, aber eben auch um gut zu sein. Ich als Adam II will in Verbundenheit und Zugewandtheit mit anderen leben und in moralischer Klarheit mit mir selbst im Einklang sein. Das ist schon fordernd.
Ja, absolut. Also ich als Adam I will ja eigentlich die Welt erobern.
Und ich als Adam II will der Berufung folgen, der Welt zu dienen, sagen wir mal.
Also ich bin ja der Kreative. Aus dem, was ich leiste und schaffe, ziehe ich eben mein tiefes Gefühl der Befriedigung.
Und ich als Adam II verzichte manchmal wegen eines höheren Ziels bewusst auf den sichtbaren Erfolg und die Anerkennung. Ich nehme mich zurück.
Ich als Adam I will ja wissen, wie die Dinge funktionieren.
Ja, ist gut. Aber ich als Adam II will verstehen, weshalb Dinge existieren und was der tiefere Sinn des Daseins ist.
Ich wage mich ins Unbekannte vor.
Und ich will zu meinen Wurzeln. Ich will zu meinem inneren Kern zurückkehren. Ich will verstehen, wer ich wirklich bin.
Mein Motto als Adam I ist einfach. Erfolg und Wirksamkeit.
Mein Motto als Adam II ist schon schwieriger. Sinn und Demut. Tja, das Schwierige an diesem Wettstreit oder Widerstreit ist, dass Adam I und Adam II unterschiedlichen Logiken folgen. Adam I lebt nach einer einfachen wirtschaftlichen Logik. Input führt zu Output. Anstrengung führt zu Belohnung. Oh, und dann noch so ein schöner Satz. Übung macht den Meister.
Ja, genau.
Nach dem Motto, handle egoistisch, maximiere auch mal deinen Nutzen und beeindrucke die Welt.
Das trifft es genau. Und Adam II lebt eben genau nach einer entgegengesetzten Logik. Also nicht nach einer ökonomischen Logik, sondern nach einer moralischen. Und diese Logik sagt eben ganz andere Dinge. Die sagt, du musst geben, um zu bekommen. Du musst dich einer größeren Sache hingeben, die außerhalb von dir ist. Und du musst dich überwinden, um das zu bekommen, wonach du dich sehnst. Diese moralische Perspektive sagt, großer Erfolg ist ein Risiko, denn er könnte zu Überheblichkeit führen. Zu einem aufgeblasenen Ego. Wir sehen das ja öfter, diese inflated egos.
Ne? Absolut, ja.
Und die moralische Perspektive sagt eben auch, Scheitern ist gut, denn sie gibt dir die Chance zu lernen. Und um dich selbst zu finden, musst du dich erstmal selbst in Frage stellen oder zumindest immer wieder hinterfragen.
Immer wieder, es ist ein ständiger Prozess.
Genau.
Wenn wir eine Adam-I-Karriere fördern wollten, also sozusagen auf dieser Schiene laufen, ist es sinnvoll, die eigenen Stärken zu entwickeln und nur darauf zu gucken. Aber wenn ich den moralischen Adam-II-Kern fördern möchte, muss ich meinen Schwächen ins Auge sehen.
Wenn man jetzt mal auf die Welt guckt, in der wir leben, die Kultur, in der wir leben, die fördert eben Adam I. Also nur diesen äußeren Adam und vernachlässigt systematisch Adam II. Wir leben ja eigentlich in einer Gesellschaft, die uns dazu ermuntert, nur darüber nachzudenken, wie wir performen. Ja, die aber viele von uns ratlos zurücklässt mit der Frage, wie kann ich eigentlich mein inneres Selbst entwickeln?
Also jeder, der wie wir die letzten Jahrzehnte durchlebt hat, ist das Produkt einer Leistungsgesellschaft oder eines Leistungsgedanken. Und wir haben ja schon gesagt, als Babyboomer, darauf trifft das natürlich ganz besonders zu. Also das, was wir sozusagen eingetrichtert bekommen haben, ist Leistung, Leistung, Leistung und Anstrengung führt zur Belohnung. Das ist gar keine Frage. Das war das Referenzsystem und es gab auch kein anderes.
Nein, absolut nicht. Also wir sind ja auch zusätzlich noch als Babyboomer in dieser Welt groß geworden, die so extrem konkurrenzorientiert war. Weißt du, es ging ja auch nicht nur Leistung zu bringen, sondern auch mehr Leistung als andere.
Genau, immer im Vergleich. Oh, der Vergleich war ja furchtbar.
Genau, wir waren ja immer zu viel. Wir waren zu viele Schüler, wir waren zu viele Abiturienten, wir waren zu viele auf dem Lehrstellenmarkt, wir waren zu viele an der Uni. Und du musstest dich immer gegen andere durchsetzen. Es reichte nicht allein nur gut zu sein, sondern du musstest immer besser sein als andere. Deswegen war eben unser Leben ja auch so im Wesentlichen davon bestimmt, irgendwas aus uns zu machen, etwas zu bewirken. Ja, also nicht nur etwas zu bewirken, sondern richtig erfolgreich zu sein. Und das bedeutete eben natürlich, und wenn ich auf dein und mein Leben zurückblicke, dass wir uns vor allen Dingen gegen andere durchsetzen mussten. Ja, wir mussten immer möglichst die besten Leistungen bringen, in der Schule die besten Noten bekommen, an der besten Uni studieren, den besten Job ergattern, beruflich erfolgreich sein. Und das alles, um eben dieses soziale Aufstiegsversprechen für uns selbst einzulösen.
Ja, und genau dieses Spiel haben wir ja tatsächlich mitgespielt. Auch unhinterfragt, aber manchmal dann auch mit so Momenten, wo wir dann gemerkt haben, das sind wir nicht oder das tut uns nicht gut. Bei dir war das ja diese Zeit bei McKinsey insbesondere, aber auch noch bei der Winterthur-Gruppe und bei der
Credit Suisse. Ja, ich meine, bei McKinsey, das ist ja die, McKinsey kannst du ja wirklich sagen, sind ja so die Kreuzritter des Leistungsprinzips. Ja, also up or out. Entweder du bist besser als die anderen oder du fliegst raus. Ich meine, besser kann man das Leistungsprinzip nicht auf die Spitze treiben.
Du hast ja diese ähnliche Konkurrenzsituation auch bei Winterthur und bei Credit Suisse erlebt. Und ich habe es ganz stark bei Bertelsmann erlebt. Und das nicht nur erlebt, sondern auch selbst gelebt.
Mhm. Also du warst auch Täter.
Ich war Täter. Also wirklich mit Ellbogen, um in eine bestimmte Gruppe von Führungstalenten an der höchsten Spitze reinzukommen und so weiter. Also
der Goldfischteich. Ja, genau.
Ja, der Goldfischteich. Wo man dann zwischendurch mal so ein komischer Hiccups hatte und gesagt, ist das, bin ich das eigentlich? Oder ja doch, ich muss es machen, sonst komme ich da nicht weiter. Das haben wir mitgespielt, das Spiel.
Absolut.
Also der andere Blick auf uns selbst mit Adam 1, der dem Leistungsprinzip folgt, und Adam 2, der eher der stille innere Adam ist und eher den moralischen Werten folgt, der hat uns inspiriert. Ja, und vielleicht Sie auch. Und wir haben uns gefragt, im nächsten Schritt aber erstmal, warum ist dieser Adam 1 eigentlich so unglaublich dominant geworden? Zweiter Schritt ist eben, warum ist das eigentlich so? Woher kommt dieser massive Fokus auf Adam 1 in uns? Unhinterfragt, wir rennen alle in diesem Rad mit. Und das Verrückte ist, wir können uns ja gar nicht vorstellen, dass es mal anders war.
Nee, genau.
Ne? Die Welt war ja tatsächlich, und das ist das Verrückte, nicht immer so. Das Zeitalter der Performance, also dieser Leistungskultur, wenn man den größeren Bogen in der Geschichte spannt, ist historisch gesehen ein relativ junges Phänomen.
Ja, absolut.
Das ist das Phänomen der fortschreitenden industriellen Moderne. Und wie so vieles hat tatsächlich dieses globale Phänomen auch seinen Ursprung in den USA.
Ja, genau. Die USA waren ja um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, also der vorletzten Jahrhundertwende, im Grunde die erste Gesellschaft der Welt, die sich in so eine Art industrielle Gesellschaft wandelte. Also mit großen Unternehmen, Aktiengesellschaften, großen Städten. Also so, wirklich so diese, man kennt ja diese Bilder aus New York aus dieser Zeit, so dieses brodelnde Massengesellschaftsbild. Und damit, mit dieser Massengesellschaft wandelte sich eben auch die Kultur in Amerika Anfang des 20. Jahrhunderts fundamental. Ja, also man entwickelte sich von einer Kultur des Charakters, die die Zeit davor prägte, zu einer Kultur der Performance. Das ist ein Begriff von dem einflussreichen Kulturhistoriker Warren Sussman. Und mit diesem Schritt in die Kultur der Performance wurde eben diese Büchse der Pandora mit persönlichen Ängsten geöffnet, die uns noch heute treiben. Ja, also diese Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, immer Leistung zu bringen und so weiter und so fort. Und das wird eben jetzt in der heutigen Zeit auf die Spitze getrieben.
Mhm. Mit dieser Kultur der Performance verschob sich dann ja im Grunde der Fokus darauf, wie man von anderen wahrgenommen wird.
Genau.
Die Gesellschaft ist seitdem von, ja, quasi von Menschen als Idealbild fasziniert, die erfolgreich sind, leistungswillig, konkurrenzorientiert, durchsetzungsstark, mutig. Also man hat so ein Idealbild dessen, wie gerade auch ein Manager zu sein hat.
Das bedeutet natürlich eben einen völligen kulturellen Bruch mit der Vergangenheit. In der Vergangenheit, also vor dieser Leistungsgesellschaft, herrschte eben diese Kultur des Charakters. Ja, und diese Kultur des Charakters war eben ganz anders. Da war das Idealbild des Selbst geprägt von solchen Dingen wie Integrität, Moral, Güte, Reputation, Pflicht, Disziplin, Ehrenhaftigkeit und sowas. Ja, selbst Manieren, ja. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen antiquiert und ein bisschen aus der Zeit gefallen und wir kennen das vielleicht nur noch aus Downton Abbey. Aber das ist eben genau dieses Gegenbild, ne?
Ja, das zeigt aber am Ende ja eigentlich nur, weil das so irritiert, ne, diese Begriffe, zeigt ja nur, dass wir in der Leistungskultur so verankert sind.
Genau.
Dass wir uns gar kein anderes Referenzsystem mehr vorstellen können, ne? Wobei, also dieser Begriff Kultur des Charakters, das könnte auch wieder ein Lieblingsbegriff von mir werden.
Mhm. Ja, finde ich auch. Kultur des Charakters finde ich gut. Aber es ist eben genau so. Also im Grunde hat dann dieser fortschreitende Konkurrenzdruck der Leistungsgesellschaft dazu geführt, dass wir geworden sind, wie wir sind. Ja, also wir investieren alle Zeit, alle Energie und alle Aufmerksamkeit eben für diesen erfolgreichen Aufstieg unseres äußeren Adams I. Für die Innenwelt unseres Adams II haben wir eigentlich kaum Zeit und die Energie und die Aufmerksamkeit gehen halt genau in die ganz andere Richtung. Und das ist eben genau die Schwierigkeit, denn in dieser Situation, in der wir heute sind, wo dieser Konkurrenzdruck und die vielfältigen Krisen im Augenblick so nochmal die Schraube enger andrehen, wird das natürlich alles nochmal verstärkt. Ja, und deswegen glaube ich, ist das genau der Punkt, wo es zu diesem Mechanismus dieser heillosen Flucht nach vorn kommt. Also, wenn das Einzige ist, was wir kennen, Leistung, Leistung, Leistung ist, was machen wir dann? More of the same. Mehr Leistung bringen, noch mehr Performance, noch mehr Zweckoptimismus, um auch nur so diese zarte Pflanze des Zweifels irgendwie kaputt zu treten.
Ist schon hart. Ich meine, in dieser dominierenden Kultur der Performance sehen wir ja im Grunde das Selbst, das Ich, als eine Ressource, die im Grunde effizient genutzt werden muss.
Genau.
Das Selbst ist wie so ein Träger von Humankapital, wenn man das mal so brutal.
Ja, ich meine, es ist ja die Tragik des Begriffs Human Resources. Wir sehen uns eben genau als das, als eine Human Resource.
Und das Selbst wird ausschließlich durch seine Aufgaben und seine Leistungen definiert. Wie grausig ist das denn?
Das ist grausig und es kommt ja eigentlich noch viel schlimmer.
Aber so ist es ja.
Ja, es ist so. Denn dieses Leistungssystem erfordert eben auch von uns, dass wir total viel Aufmerksamkeit für uns erzeugen. Ich habe mal irgendwie auf LinkedIn diesen furchtbaren Satz gelesen, Today everybody is in marketing.
Oh ja? Gott.
Also es geht immer darum, uns selbst anzupreisen, irgendwie selbstsicher aufzutreten. Und wir sind eben auch eher so überzeugt davon, dass uns das zusteht, was wir haben. Also dass uns viel zusteht und dass das, von dem wir glauben, dass es uns zusteht, dass wir es auch bekommen. Ne? Also in der Leistungsgesellschaft wird von uns gefordert, dass wir uns durchsetzen und uns selbst vermarkten. Ja, sie will im Prinzip nicht nur, dass wir leisten, sondern dass wir diese Leistung auch zur Schau stellen und möglicherweise noch aufbauschen.
Ja, die Leistungsmaschine belohnt uns, wenn wir quasi unsere Überlegenheit demonstrieren können. Also wenn wir so zeigen können, dass wir ein bisschen intelligenter sind, noch hipper oder versierter oder berühmter oder vernetzter oder trendbewusster sind als andere um uns herum.
Ne? Genau.
Und damit fördert diese Leistungsmaschine quasi eine Verengung. Der Brooks nennt das so schön. Sie ermuntert uns dazu, zu einem raffinierten Tier zu werden.
Ja, das finde ich ein super Bild. Ja, genau. Ein raffiniertes Tier, das im Überlebenskampf gestellt ist. Denn als raffiniertes Tier haben wir unser Selbst ja im Prinzip perfekt durchrationalisiert, damit unser Aufstieg und unsere Karriere glatt verläuft. Ja? Und wir regeln unsere ganze Zeit und unsere emotionalen Bindungen und alles Mögliche eigentlich in einer Art und Weise, die uns dazu hilft, uns selbst zu optimieren. Das heißt, wir gehen eigentlich sehr konsequent und ausschließlich nutzenorientiert vor.
Und das wird gefühlt ja immer schlimmer. Gerade auch bei den jüngeren Generationen. Es gibt bestimmt auch hier wieder ganz viele Ausnahmen, aber wir sind so frustriert tatsächlich von Gesprächen mit den Kindern mancher Freunde, die so gar keine inhaltlichen Bedürfnisse oder Ideen oder Visionen haben, sondern da geht es nur darum, sich darzustellen und möglichst viel zu verdienen. Das ist schon ganz extrem irritierend.
Wenn man heute anguckt, dass viele Kinder unserer Freunde ja in, ich sag mal, finanziell gesicherten Verhältnissen aufwachsen und dann aber eben sagen, naja, ich gehe lieber auf Nummer sicher und studiere ein Studium, das mir irgendwie die besten Karrierechancen eröffnet, an der besten Uni, die es gibt, weil da kriege ich auch die Netzwerke, die ich brauche, um später im Beruf erfolgreich zu sein. Das ist ja schon eigentlich so eine Art, ja, freiwillige Selbstbeschränkung irgendwie.
Also, um das ganz deutlich zu sagen, weil das klingt sonst ein bisschen komisch, die Kultur der Performance, wie Brooke sagt, des großen Ichs, ist keineswegs illegitim. Die ist auch wichtig, aber sie ist einfach überzogen. Und sie nimmt einfach den gesamten Raum ein. Sie geht zu weit. Sie verdrängt alles. Das ist das Problem.
Genau, hat so einen Ausschließlichkeitsanspruch.
Genau, so einen Ausschließlichkeitsanspruch. Und das ist die Währung, ne, nach der alles gemessen wird. Und die Tradition, die das moralische Ringen mit sich und den Sinnen betont, die wurde eben an den Rand gedrängt und geriet weitgehend in Vergessenheit. Und zunächst einmal in dieser Leistungsgesellschaft, wie wir sie ja sehr gut kennen, in der Babyboomer-Zeit.
Seit den 60er, 70er Jahren so im Grunde, ne?
Des letzten Jahrhunderts. Genau. Und dann seit den 2000er Jahren, insbesondere nochmal mit dem Aufstieg im Grunde der sozialen Medien und diesem Ethos der Selbstvermarktung. Also der Showing-Up-Gesellschaft, wie man vielleicht sagen könnte.
Ja, genau. Und das ist ja noch ganz interessant mit dieser Showing-Up-Gesellschaft oder dieser Instagram- und LinkedIn-Gesellschaft. Da kriegt ja dieser Begriff von Performance auch nochmal einen ganz besonderen Twist. Denn das machen wir uns im Deutschen gar nicht so bewusst. Aber Performance hat im Englischen ja eine doppelte Bedeutung oder zwei Bedeutungen. Also die erste Bedeutung ist Leistung. Und das kennen wir alle aus den Unternehmen. Wir kennen alle irgendwie Performance Review oder wir wollen jetzt eine Performance Culture in unserem Unternehmen aufbauen. Also das ist im Grunde die erste Bedeutung, die Bedeutung von Leistung. Aber dann gibt es im Englischen eben noch die zweite Bedeutung von Performance. Und das ist Darstellung. Mhm. Also Performing Arts heißt im Englischen eben die darstellenden Künste, also Schauspiel, Gesang, Ballett und so weiter. Also all die Künste, die vor einem Publikum aufgeführt werden. Und insofern ist es total interessant, diese Doppelbedeutung von Performance sich nochmal vor Augen zu führen, denn genau, wir werden zu beidem gezwungen.
Also du sagst, die vorherrschende Kultur, sozusagen die Leistungskultur, verlangt, dass wir ein Meister der Leistung auf der einen Seite sind und zugleich aber auch ein Meister der Selbstdarstellung.
Exakt.
Also Performing in beiden Dimensionen. Und in dieser Maschinerie sind wir, in diesem Referenzsystem sind wir gefangen, die sozusagen diese äußeren Adam-1-Muskeln aufbaut und die inneren Adam-2-Muskeln ignoriert. Und das schafft eben dieses Ungleichgewicht.
Ja, genau, es schafft dieses Ungleichgewicht oder man kann auch sagen, diese Leistungsgesellschaft schafft eben einen Widerspruch in uns, ja. Sie ermuntert uns auf der einen Seite oder fordert von uns, das Beste aus unseren Fähigkeiten zu machen. Richtig, ist auch gut. Mhm. Aber sie führt eben auch zu einer Verkümmerung der moralischen Fähigkeiten. Der Fähigkeiten, die man eigentlich braucht, um herauszufinden, wie man sein Leben irgendwie sinnvoll führen will.
Brooks beschreibt das so gut. Er sagt, das hat gravierende Folgen. Wir leben damit in einer individualisierten oder individualistischeren Gesellschaft. Wir kennen das ja auch von Jürgen Kaube, der ein gutes Essay über Ich geschrieben hat, also dem Herausgeber der FAZ. Wir sind einfach individualistische Sieger und der Wunsch nach ehrlicher Verbundenheit mit anderen wird immer schwächer und schwindet immer weiter.
Es geht um Klicks, nicht um Verbundenheiten. Und da verschwindet damit natürlich auch das soziale Vertrauen. Also das kann man ja in der Meinungsforschung nachvollziehen. Immer wieder ist die Frage von Meinungsforschern gestellt worden, würden Sie ganz allgemein sagen, dass man den meisten Menschen vertrauen kann oder dass man im Umgang mit Menschen gar nicht vorsichtig genug sein kann? Ja, und Anfang der 1960er Jahre sagte eben eine deutliche Mehrheit, man könne Menschen im Allgemeinen vertrauen. In den 90er Jahren hat man die gleiche Frage gestellt, da waren mehr als 20% mehr misstrauische als vertrauensvolle Personen da drin. Und seitdem hat dieser Prozentsatz der Misstrauischen eben immer weiter zugenommen.
Ja, das Gleiche gilt für das Einfühlungsvermögen, das auch weiter abgenommen hat. Zumindest beschreiben sich Menschen selbst als weniger einfühlsam. Laut einer Studie hat die Fähigkeit, sich in andere Personen einzufühlen, seit den 70er Jahren um 40% abgenommen. Der größte Rückgang, sozusagen der extreme Niedergang, ereignete sich dann nach 2000.
Ja, und das ist ja eben genau das Schlimme, wo man sagt, so, also wenn man darauf schaut, Verbundenheit mit anderen, Vertrauen, Empathie oder Einfühlungsvermögen und vielleicht sogar auch sowas wie Sinn, wenn man so groß gehandelt, das sind ja die Dinge, die uns tragen und uns helfen können, uns zu vergewissern, dass wir diesem ganzen Chaos da draußen irgendwie nicht allein und ungeschützt ausgesetzt sind.
Ja, und die Frage ist ja wie, ne? Also wie helfen wir uns selbst? Wie können wir das wieder besser, zumindest für uns, ins Gleichgewicht bekommen? Was natürlich schwierig ist, weil du dann gegen den gesellschaftlichen Trend angehen musst, ne? Aber vielleicht kannst du es in deiner kleinen Welt, kann man es anders ins Gleichgewicht bekommen. Ja, und wir haben da natürlich nicht die drei Tipps oder Tools oder Geheimnisse.
Das würde man von uns auch nicht erwarten.
Nein, mit denen man den Adam 2 wieder zum Leben erwecken kann. Es ist ein bisschen komplizierter, denn es geht hier nicht um ein technisches Problem, was wir mit technischen Lösungen angehen können und quasi fixen können, sondern den Adam 2 in uns zu erwecken. Das ist eine adaptive Herausforderung, die erfordert, sich selbst in Frage zu stellen, den eigenen Zweifeln zu stellen, zu lernen, sich weiterzuentwickeln und in dieser Weiterentwicklung eine klare innere Haltung für sich zu finden.
Und dazu werden wir eben nicht ermutigt. Unsere Kultur hat uns dazu erzogen, zu wissen, wie wir leisten, wie wir uns selbst vermarkten und anpreisen und wie wir uns die ganzen Kompetenzen aneignen, die wir für dieses Modell brauchen. Wir sind nicht dazu erzogen worden, irgendwie Demut, Mitgefühl oder ehrliche Auseinandersetzung mit uns selbst zu suchen. Das ist eben genau das, aber was eben für eine Entwicklung einer gefestigten inneren Haltung erforderlich ist.
Deshalb muss eigentlich die Antwort auf die Frage nach dem Wie lauten: Wir müssen uns zumindest teilweise der vorherrschenden Kultur widersetzen. Sehr bewusst. Also nicht im Autopiloten weiterlaufen, sondern gezielt sagen, ich möchte mich dem widersetzen oder ich schließe mich sozusagen einer inneren Gegenbewegung an.
Genau, Camus würde sagen, der Mensch in der Revolte.
Der Mensch in der Revolte, weil wir sind übers Ziel hinausgeschossen. Das ist einfach so. Wir verändern, indem wir ständig mitlaufen, die ganze Zeit die Gesellschaft in diese Richtung.
Genau, also wir sind einfach aus dem Gleichgewicht geraten.
Ja, und wenn wir über Gesellschaft reden, reden wir über die Art, wie wir führen, reden wir über die Art, wie miteinander umgegangen wird. Also ganz praktische Dinge, das ist das, was wir tatsächlich spüren. Auch wenn wir dieses große Referenzsystem, das immer noch überbordend ist, das ist immer noch da. Auch wenn wir in Unternehmen und in Führungsarbeit immer von anderen Werten sprechen, aber darüber
liegt
die Leistungskultur.
Genau, und es ist ja jetzt nicht so, dass wir zum Sturm auf die Bastille der Leistungskultur aufrufen. Ja, es geht ja nicht um einen Umsturz, sondern es ist klar, es ist eben etwas aus dem Gleichgewicht gekommen. Und wir müssen natürlich mit einem Fuß in dieser Welt des Erfolgs stehen, überhaupt gar keine Frage. Aber wir müssen zugleich mit dem anderen Fuß eben in einer Gegenkultur stehen. Also einer Gegenkultur, die sozusagen in einem Spannungsverhältnis zum Leistungsethos steht. Im Grunde geht es eigentlich darum, dieses Gleichgewicht oder dieses aus dem Lot gekommene Gleichgewicht zwischen Adam 1 und Adam 2 wieder neu zu justieren und immer wieder neu zu justieren.
Ja, weil wenn wir nur Adam 1 sind, sind wir dieses raffinierte Tier, dieses Geschöpf mit starkem Überlebensinstinkt, das weiß, wie es sich durchsetzt, das weiß, dass es viel Zeit damit verbringen wird, sich berufliche Qualifikationen anzueignen, aber tatsächlich keine klare Vorstellung davon hat, was seinem Leben Sinn geben könnte.
Also es ist im Prinzip das, was wir schon öfter in anderen Folgen mal angesprochen haben. Und das gilt vielleicht für in diesem Jahr noch mehr als früher schon. Mhm. Uns ist einfach so ein bisschen dieser innere Kompass abhanden gekommen. Also diese innere Klarheit und Standfestigkeit und Beständigkeit. Ja, und das ist ja auch das, was uns oft so umtreibt. Denn wir sagen ja immer, in diesen Zeiten absoluter Unklarheit in der Welt da draußen können wir nur mit absoluter Klarheit im Innern vorankommen. Es ist diese geistige Haltung, den inneren Wesenskern zu entdecken und zu stärken.
Das ist für uns Babyboomer sicherlich eine enorme Herausforderung. Aber ich sag mal so, vielleicht ist das gerade jetzt so im Alter ab 50 die richtige Lebensphase. Ne? Und auch gerade angesichts der sich überbordenden Krisen, sich mal neu zu justieren.
Es gibt ja dazu dieses schöne neue Modell der Lebensphasen aus dieser Longevity-Forschung.
Ja.
Und das finde ich immer total faszinierend. Also früher teilte man die Lebensphasen ja in 20 Jahresschritte ein. Ja, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. So, dann wäre ich jetzt irgendwie so am Anfang des Winters, der Zeit der Erstarrung. Das ist aber mittlerweile...
So nehme ich dich gar nicht wahr, ich weiß auch nicht.
Nee, eben, ne? Nee, ne? Ist noch Leben drin.
Ja, ist noch Leben drin. Genau.
Diese Longevity-Forschung hat jetzt gesagt, naja, wir werden ja alle älter. Viele von uns müssen sich mit dem Gedanken anfreuen, dass wir 100 werden. Deswegen ist es eben so, wir müssen ein neues Lebensphasenmodell haben, weil es werden nicht einfach nur 20 Jahre hinten dran gehängt, sondern jede Lebensphase hat 5 Jahre mehr. Also das neue Lebensphasenmodell geht so, die Lebensjahre bis zum 25. Lebensjahr sind so die Fragen des Lernens und so weiter, der Entwicklung, das nennt man Growing. Ja, dann hast du von 25 bis 50 Performing. Und damit sind wir im Grunde genau in dieser Lebensphase, wo wir dieses schlaue Tier eben beschrieben haben. Mhm. So, und dann gibt es aber ab 50 eine Lebensphase des Becoming, also des Werdens. Und das ist eben genau eine Lebensphase, wo man eigentlich die Chance hat, diesen Adam 2 in sich selbst zu entdecken und zu kultivieren. Und ich glaube, das ist eben eine enorme Chance, gerade für diejenigen, die eigentlich in dieser Leistungskultur groß geworden sind, einen neuen Schritt zu tun und einfach sich qualitativ anders weiterzuentwickeln.
Sozusagen sehr bewusst, nicht im Autopiloten stecken.
Nicht einfach weiterlaufen.
Also wir müssen lernen, mit uns selbst in Widerspruch zu treten, ja, mit den zwei Adamen, die da sind, der eine unterentwickelt, der andere voll getrimmt.
Genau, austrainiert.
voll austrainiert. Und der uns sozusagen im Autopiloten im Moment hält. Und das ist so eine schöne Analogie eigentlich, habe ich vorhin ja schon erwähnt, zu Daniel Kahnemann. Schnelles Denken, langsames Denken. Da hatten wir das System 1 mit dem Autopiloten, dem schnellen Denken, widerspruchsfrei. Also sozusagen, das läuft so durch. Das können die meisten Manager auch am allerbesten. Das ist Routine, ist auch gut, dass sie das können, weil sie müssen viel und schnell abrufen können, entscheiden können, Informationen verarbeiten. Das ist also wichtig, das System 1. Und jetzt müssen wir stärker unser reflektives System 2, also den Adam 2 in uns hervorrufen. Das kostet Kraft und Energie, aber es ist den Aufwand wert. Und angesichts dieser Zeit der Polykrise, die ja ganz ehrlich auch nicht enden wird.
Ist ja nicht morgen vorbei.
Das wird ja nicht in 2025 anders sein.
Nein, nein.
Ob wir uns da nicht mal wirklich die Zeit nehmen, nach innen zu gucken und zu sagen, wollen wir uns neu kalibrieren? Das ist die Kernfrage. Und was können wir tun? Darauf gucken wir gleich. Also der Schritt 3. Haha, darauf haben wir doch gewartet. Was können wir tun? Das ist so schwierig. Es klingt vielleicht banal, aber große Entwicklungen, auch von dem eigenen Selbst, beginnen immer im Kleinen. Also wir können zumindest erstmal damit beginnen, das konkurrenzorientierte Selbst zu erkennen in uns. Das hat bei mir eine Zeit gedauert.
Bei mir auch.
Das zu zähmen und wieder mit sich selbst in Verbindung zu treten, um den Adam 2 zu Wort kommen zu lassen, ihm Aufmerksamkeit zu geben. Und was könnte das ganz praktisch heißen? Ich sag mal so, die große Überschrift lautet eigentlich Verbundenheit. Und da gibt es drei einfache Ideen, diese Verbundenheit zu kultivieren. Und das sind Routinen, die wir auch pflegen, würde ich sagen.
Absolut.
Das erste ist die Verbundenheit mit sich selbst zu kultivieren.
Dabei könnten Sie einfach beginnen, Ihre eigenen Unzulänglichkeiten anzuerkennen.
Dabei geht es nicht um das, was wir so üblicherweise im Management oder in der Führung so als normale Schwächen an uns kennen. Also Verhaltensweisen wie, ich bin zu stark im Controlling-Modus.
Micromanagement.
Ich bin Micromanager, ich muss mehr vertrauen, komme vielleicht zu dominant rüber, zu wenig einbindend. Das ist das, was wir kennen. Oder auch eine andere Richtung, ich bin vielleicht zu langsam und zögerlich bei Entscheidungen. Ich gehe zu wenig ins Follow-up und ins Nachhalten oder Konsequenzenmanagement. Das ist das, woran wir üblicherweise denken, zumindest als Manager und Führungskräfte, wenn wir an Schwächen denken. Aber die meinen wir eigentlich nicht.
Also das sind ja alles Dinge.
Das wird so einfach.
Nein, das sind ja im Prinzip Sachen, da kannst du sagen, da geht es um das, was wir tun.
Ja.
Bei dem, was wir hier meinen, geht es um die Frage, was wir sind.
Genau.
Und da gibt es ja diesen wundervollen Satz, der mich immer wieder aufs Tiefste beeindruckt, von Immanuel Kant, über das Wesen des Menschen. Und Kant sagt so schön, aus so krummem Holze, als woraus der Mensch gemacht ist, kann nichts ganz Grades gezimmert werden.
Tja, also wir müssten eigentlich damit anfangen, uns als krummes Holz wahrzunehmen. Nicht als perfekt. Nicht in dieser selbstdarstellerischen Super-Ideal-Version, sondern mal anzuerkennen, dass wir krummes Holz sind mit unseren Fähigkeiten, aber auch mit unseren menschlichen Unzulänglichkeiten. Also sowas wie Stolz, Eitelkeit, Inflated Ego, Selbstdienlichkeit, ich rede mir die Sachen schön, Begierden, die uns dann vielleicht moralische Werte vergessen lassen im Konkurrenzkampf mit anderen. Also sind so Fragen wie, wonach sollte ich mein Leben ausrichten? wer bin ich eigentlich und was ist meine Natur? Um das zu beherzigen, was wir selbst als richtig erkannt haben, reicht eben nicht allein der gute Wille. Es braucht auch eine innere Haltung und Charakterfestigkeit.
Und es bedarf eben zusätzlich auch noch, ich sag mal, der Beharrlichkeit. Ja, denn es geht ja darum, Schwächen und Unzulänglichkeiten anzuerkennen und diese bewusste innere Auseinandersetzung mit uns selbst zu führen. Also in den Dialog mit uns selbst zu gehen. Aber das heißt, dass man diese Fragen, die du eben gestellt hast, eigentlich nicht beantwortet, sondern immer wieder beantwortet.
Das ist im Grunde den inneren Dialog und das Streitgespräch in sich selbst zwischen Adam 1 und Adam 2 zu kultivieren und nicht Widerspruchsfreiheit anzustreben.
Genau, sondern im Gegenteil, genau den Widerspruch mit sich selbst zu suchen.
Also in dem, was ich tue, immer wieder zu fragen, ist das eigentlich mein moralischer innerer Kompass, entspricht dem das? Oder sind das nur äußere Umstände, die mich dahin bringen, das zu tun? Und will ich dem gerecht werden und will ich mich dem anpassen? Oder will ich das nicht? Will ich zu mir stehen? Das ist der erste Punkt. Das ist nicht leicht, das ist eine Daueraufgabe. Das ist die Verbundenheit mit sich selbst kultivieren. Sozusagen wieder zu sich kommen, nenne ich das mal.
Genau, gutes Bild. Ja.
Das zweite ist die Verbundenheit mit anderen kultivieren. Also ganz bewusst mit anderen zu kultivieren.
Ja, genau. Und kultivieren ist ja genau das richtige Wort. Also es geht darum, anders mit denen umzugehen, die uns wirklich nahe sind. Also engen Freunden, Familie. Aber auch gerade, wie gehe ich mit denen um, die mir nicht so nahe sind, wie Arbeitskollegen, Mitarbeiter oder überhaupt Mitmenschen in jeder täglichen Begegnung, die wir haben. Ja, und das beginnt, und das ist, klingt vielleicht wirklich banal, aber das beginnt mit etwas wirklich Einfachem. Praktizieren Sie Kindness, also Freundlichkeit oder auch vielleicht könnte man besser sagen Güte gegenüber der Welt im Kleinen und im Großen.
Das ist so etwas wie positiv mit Zugewandtheit oder nicht urteilend anderen zu begegnen.
Offen, genau.
Das klingt banal, aber wenn wir uns mal umschauen, ich meine, das wissen wir alle. Und ganz bewusst wahrnehmen, wie wir miteinander umgehen, dann herrscht schon ziemlich viel Unfreundlichkeit untereinander.
Furchtbar viel. Du musst ja nur an der Hotelrezeption stehen und dir anschauen, wie teilweise Gäste mit den Rezeptionsmenschen umgehen.
Ja, das nehmen wir teilweise gar nicht mehr bewusst wahr, nur wenn es überzogen wird. Aber das wieder zu kultivieren, egal wo, das ist schon entscheidend. Ich erinnere mich gerade an eine entzückende Begegnung am Flughafen. Da war ich so im Performing-Modus.
Ja.
Ne, da kam ich aus dem Meeting und dann musste ich auf den Flieger und dann am nächsten Tag ging es weiter. Und dann stand ich mit einem ziemlichen ernsten Gesicht so, boah, jetzt, also 1, 2, 3, stand ich am Band und legte meine Sachen hin und natürlich alles im Hochperforming-Modus, nenne ich das jetzt mal. Ne?
So. ich kann es mir vorstellen.
Als geübter Vielflieger, alles zack, zack, zack.
Da muss alles so ruckzuck gehen, genau.
Genau. Und dann sagte der Mann vor mir, jetzt fehlt nur noch eins. Und ich so, was denn? So, boah. Und er so, ein Lächeln.
Das hast du erzählt. Das ist echt.
Das ist genau das.
Ja.
Und seitdem passiert mir das nie wieder, weil ich meine, in jedem einzelnen Moment kannst du dich zu anderen öffnen. Das ist tatsächlich so.
Ja, genau. Auch wenn einem Unfreundlichkeit begegnet, sollte man sie eben nicht mit gleicher Münze zurückzahlen, sondern wirklich Unfreundlichkeit mit Freundlichkeit begegnen. Und es gibt ja diesen schönen Satz, der lautet: Everybody is fighting an inner fight you know nothing about. Be kind, always. Also jeder kämpft seinen inneren Kampf und wir wissen einfach nichts davon. Also ist Güte und Freundlichkeit die einzig richtige Reaktion.
Immer.
Immer, genau.
Ja, der Daniel Goleman hat so, der Papst sozusagen oder Mastermind von emotionaler Intelligenz hat so einen schönen Begriff formuliert, der heißt, you are the common denominator. Also das kann man sogar wahnsinnig schwer übersetzen.
Ja,
aber es ist
gemeinsamer
sowas,
Nenner ist irgendwie schwer.
Oder der entscheidende Ausgangspunkt. Also sie bestimmen durch ihr Verhalten, wie die Welt um sie herum sich verhält. Ne, dieses you are the common denominator. Von dir geht das alles aus. Und durch die Haltung, die man bewusst wählt, wie so ein Kleidungsstück am Morgen, ja, dadurch kann man einen Unterschied machen. Und das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Wie will ich mich anderen gegenüber verhalten? Die Verbundenheit mit anderen kultivieren ist also der zweite Punkt. Und das dritte, ach, das ist die Verbundenheit mit der Natur zu kultivieren.
Ja.
Also, es gibt nichts anderes, da müssen wir jetzt ran. Gehen Sie raus.
Ja, genau.
Beginnen Sie in der Natur zu sein, aber, und jetzt kommt ein dickes, fettes Aber, nicht als Jogger, um die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. Dann sind Sie nämlich wieder im Hamsterrädchen. Und auch nicht mit einer Podcast-Folge von uns im Ohr. Wirklich, da verpassen Sie viel, denn dann hören Sie nichts.
Es geht wirklich darum, die Natur bewusst wahrzunehmen. Ja, und sich eben nicht gegen die Natur abzuschotten, sondern sie bewusst wahrzunehmen. Und das kann total einfach sein. Das kann ein kurzer, einfacher Blick aus dem Fenster sein im nächsten Meeting. Ja, es kann ein kurzer oder längerer Spaziergang sein oder vielleicht sogar, wenn man es mag, Meditation oder, was die Japaner so schön kultiviert haben, Waldbaden. Also sozusagen mit allen Sinnen im Wald zu sein.
Ja, es geht darum, also die Aufmerksamkeit von sich selbst auf die Schönheit der Natur zu lenken, auf Strukturen. Wir haben schon häufig von den Strukturen der Bäume, der Baumrinde erzählt, wie wir das lieben, dort einzutauchen. Die Gerüche, also das nasse Laub oder die wärmende Sonne, das fördert Gerüche. Oder auch die Töne. Also
die Vögel im Augenblick hier bei uns.
Bei uns die Vögel im Moment, genau, wir machen es sogar so, dass wir unsere Ohren vergrößern, dadurch, dass wir unsere Handmuscheln hinter die Ohren packen und dann so ein bisschen nach vorne ziehen. Dadurch haben sie 4-5 Mal so große Ohren und sie hören tatsächlich 4-5 Mal so viele Vogelstimmen.
Unglaublich.
Das ist unfassbar, man glaubt es nicht. Probieren Sie es mal aus. Also Verbundenheit mit der Natur hilft, sich selbst als kleiner Teil eines großen Ganzen zu sehen. Und das ist manchmal gar nicht schlecht, denn dadurch nimmt man das eigene Ego nicht ganz so wichtig.
Das ist einfach ein total schöner Gedanke. Und ich habe ja zwischen den Jahren dieses so total schöne Interview gelesen in der NZZ mit dem Jesuiten und Zen-Meister Niklaus Brandschen.
Ja.
Über die Frage, wie man in diesen tristen Zeiten Trost findet. So war das Interview überschrieben. Und seine Antwort kann man einfach nur zitieren, weil besser geht es nicht. Die Natur tröstet, weil sie keinen Lärm macht. Wenn ich spaziere, spüre ich die Stille, die Geräusche, aber keinen Lärm. Das beruhigt und bringt mich in Verbundenheit mit allem, was ist. Denn Trostlosigkeit ist eigentlich das Getrenntsein, das Nicht-In- und mit der Welt-Sein. Und dann zitiert er noch den Lyriker Günter Eich mit dem wundervollen Satz: Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume?
Tja, lass uns das kurz zusammenfassen. Unser Leben ist ein großer Widerstreit zwischen den beiden Adamen. Die lassen sich nicht völlig miteinander versöhnen. Wir sind in diesem Konflikt gefangen. Und der tut uns gut, den müssen wir wieder anstoßen und nicht einfach dem Adam 1 das Feld überlassen. Unsere große Herausforderung ist es, beide Adame zu verwirklichen. Und wir müssen die Kunst erlernen, in diesem Spannungsverhältnis zu leben. Alexander Solzhenitsyn hat das so schön formuliert: Die Grenze zwischen Gut und Böse läuft nicht zwischen Staaten, verläuft nicht zwischen Klassen oder Parteien, sondern quer durch das Herz des Menschen.
Und um uns selber willen können wir eben beginnen, diesen ewigen Widerstreit zwischen Adam 1 und Adam 2 bewusst zu kultivieren. Und kleine Routinen sind eben kleine Schritte auf dieser endlosen Reise. Und die sind entscheidend. Denn, und das sagt der große deutsche Historiker Sebastian Haffner in seinen Memoiren, nur in der täglichen Routine ist Sicherheit und Weiterbestehen. Gleich daneben fängt der Dschungel an.
Das war unser Podcast oder ich würde besser sagen unser Plädoyer,
ja,
gerade
genau.
In diesen anstrengenden Zeiten nicht in den Autopiloten des lauten Adam 1 zu verfallen, sondern den stillen, nachdenklichen Adam 2 in sich zu wecken. Wir hoffen, Sie fühlen sich inspiriert, gut unterhalten und vor allem nachdenklich. Und wir freuen uns wie immer auf Ihr Feedback, Ihre Ideen und Ihre Fragen. Und dann ist natürlich die Frage, was haben Sie für Routinen, die Ihnen Halt geben, Ruhe und Fokus in diesen Zeiten? Austausch hilft, wie ich finde, in diesen schwierigen Zeiten. Also lassen Sie uns voneinander lernen, lassen Sie uns verbunden sein. Melden Sie uns gerne.
Und gerne erinnern wir in diesem Zusammenhang nochmal an unser Leadership-Programm Souverän. Denn da geht es ja genau darum, Ihren inneren Kompass zu definieren und die eigenen unproduktiven Routinen zu erkennen und dann nachhaltig zu ändern. Also wenn Sie Lust haben, genau daran und vielleicht an vielen Aspekten, die wir heute aufgezeigt haben, zu arbeiten, also am Ende an sich selbst zu arbeiten, dann überlegen Sie doch mal. Wir bieten im April und im September dieses Jahres wieder 2 weitere Runden unseres Leadership-Programms Souverän für Top-Führungskräfte an. Sind jeweils nur 12 Plätze, also ist eine kleine Gruppe. Aber melden Sie sich doch, wenn Sie Interesse haben. Die Infos und die Broschüre finden Sie auf unserer Website. Den Link und unsere E-Mail-Adresse finden Sie in den Shownotes und in der Beschreibung Ihres Podcasts.
Wir sind bald wieder bei Ihnen. Wir machen einmal im Monat jetzt einen langen Podcast.
Das war ein langer.
Und einmal, vielleicht auch mehrmals, wissen wir noch nicht, einen kurzen Unter-uns-Podcast. Den haben Sie ja auch schon erlebt, damit Sie auch noch nachkommen mit dem Hören. Sonst wird es ein bisschen zu viel. Wir freuen uns schon auf Sie und wünschen Ihnen in der Zwischenzeit viel Freude am Führen.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.